Weißt du, ich höre so oft im Daily Business irgendwie, ja, geht nicht, geht's nicht, dies, das, dieses ganze Gelaber, was alles nicht geht und wie schwierig alles ist und keine Ahnung, ob es Corona ist oder was auch immer, aber es muss einen Weg geben daraus. Wir wollen einfach Korn salonfähig machen und da war eine unserer Fragen, wie geht das? Korn hat ja auch ein bisschen schlechten Ruf oder ist ein bisschen in Verruf, Bauerngetränk oder irgendwie, ja, nicht cool. Was eigentlich mein Leben auch so prägt, dass alles, was man macht, auch für irgendwas wieder gut ist oder wenn man ein bisschen esoterisch rangehen möchte, hat das alles auch einen tieferen Sinn.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Different. Heute hatte ich das Glück, mit dem Carsten Paschke zu sprechen. Ein unglaublich smarter Typ, der absolut in die Kategorie Different gehört. Er erzählt über seine Ausbildung als Handwerker, er erzählt über seinen Weg zum Finanzberater, er erzählt über sein Geschäftsführerdasein der Agentur. Ganz wichtiger Part in seinem Leben ist der Peter Schmidt und alles das hört ihr jetzt in den nächsten Minuten. Carsten, herzlich willkommen in meinem Podcast-Format Different. Und Different ist auch nicht einfach so gewählt. Der Begriff soll Programm sein. Und wir haben uns jetzt vor anderthalb, zwei Jahren ungefähr kennengelernt. Und viele deiner Geschichten sind mir im Hinterkopf geblieben. Wir treffen uns auch alle paar Monate. Und von daher dachte ich mir, du musst unbedingt hier rein, beziehungsweise ich möchte unbedingt ganz gern den Hörern und Sehern auch noch einmal die Chance geben, ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Und erzähl mal ein bisschen, wer du bist, was du machst, ein bisschen über deine Story und dann haben wir auf jeden Fall ein paar coole Punkte, wo wir dann nochmal in die Tiefe gehen.
Vielen Dank für die Einladung, Stefan. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Weiß das zu schätzen. Finde das interessant aus deiner Sicht, dass du mich da in deine Runde dazu oder zu deiner ausgewählten Runde dazu zählst. Ja, ich bin Carsten Paschke. Ich werde in diesem Jahr 40 Jahre alt und habe somit schon ein bisschen was auf der Uhr, sowohl an Jahren als auch an Erfahrung. Mit 15 hatte ich das erste Mal nicht so wirklich Bock auf Schule und auch mit meinen Eltern so ein paar Differenzen, pubertätsbedingt, denke ich. Habe dann eine Ausbildung zum Möbeltischler gemacht, habe das durchgezogen, ein halbes Jahr noch als Geselle auch gearbeitet, also diesen handwerklichen Beruf erlernt, was bis heute eigentlich, glaube ich, die Basis für alles ist bei mir, weil ich darauf doch irgendwie erfahrungsmäßig und alles, was damals gelaufen ist, das hat mich extrem geprägt für die Zukunft und dementsprechend war das, glaube ich, auch wenn ich zwischendurch in der Phase, als ich da drin war, mich schon gefragt habe, warum ich jetzt nicht weiter zur Schule gegangen oder irgendwas, aber es hat mich extrem, glaube ich, fürs Leben nach vorne gebracht.
Und was war das für ein Moment, als du gedacht hast, warum Schule? Also fehlte dir was? Oder hast du das Gefühl gehabt, boah, alle anderen um dich herum haben alles studiert und so?
Nee, es war heftig. Ne? Ich meine, ich bin relativ spontan, habe ich mit dem Realschulabschluss damals die Schule verlassen, war jung, weil ich mit 6 irgendwie eingeschult wurde. Wurde dann 16 in dem Sommer, habe die Tischlerei mehr oder weniger spontan aufgesucht und der Chef kam auf mich zu. Ich sagte, ja, habt ihr irgendwie am 1.8. Ausbildungsplatz? Und er sagt, ja, das trifft sich gut, die Sommerferien fangen gerade an. Machst du mal 6 Wochen Praktikum und wenn das irgendwie läuft, dann kannst du eine Ausbildung machen. Und das war natürlich völlig, also ganz weit weg von meinem Plan. Ja. Und diese 6 Wochen, die haben mich da schon geknechtet, aber davon hing ja letztlich dann für mich auch alles ab. Also zu Hause hatte ich richtig Druck und dementsprechend war das schwierig für einen 15-Jährigen, glaube ich, da so plötzlich in einem, vor allem ja auch körperlich, harten Arbeitsalltag zu stecken, von 0 auf 100. Und das ging weiter. Also die Wochen waren, ich glaube, sonntags war ab und zu mal frei. Ansonsten waren es echt 6 Tage und morgens um 4 aufstehen und abends um 11 zu Hause. Also das war kein Fun auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das hat, glaube ich, ganz, ganz viel mit mir gemacht, was auch Erziehung nochmal angeht. Also ich hatte einen Altgesellen speziell, Alfred, und cooler Typ damals. Altgeselle, auch witzig, ich glaube, der war 38, als ich da ankam. Es war ein Haudegen, der mich aber wirklich, also wenn ich in seinen Augen Scheiße gebaut habe, hat er mir an den Ohren gezogen. So. Also es war noch eine andere Zeit auf jeden Fall. Ich habe dann Zivildienst gemacht, danach mein Fachabitur, Schwerpunkt Technik, weil ich eben diese technische Vorbildung hatte mit dem Ausbildungsberuf. Habe dann 2 Semester Maschinenbau studiert, meine erste Wohnung in Hamburg versucht zu finanzieren mit Jobs in einer Shell-Tankstelle, Videothek, gab es damals tatsächlich noch. Und Tonerkassetten und Tintenpatronen im Callcenter verkauft.
Geil.
Miese Nummer eigentlich, aber auch das war wieder Erfahrung.
Aber Vertrieb zu lernen funktioniert in Callcentern, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also es war auch, irgendwie wiederholt sich das immer so ein bisschen, ne? Wieder brutaler Leistungsdruck. Wenn du nicht performst, bist du auch nach einer Woche wieder raus und so weiter. Und bei mir hing ja tatsächlich meine wirtschaftliche Existenz davon ab. Also vielleicht so kurz zum Hintergrund. Mein Vater ist Maler. Meine Mutter ist Krankenschwester, so. Das heißt, es ist zu der Zeit, damals, hört sich brutal an, damals, wie ein 100-Jähriger. Nein, aber das war in Deutschland, würde ich sagen, es war einfach Mittelstand. Also, die haben so ihr Leben mit ihrem Anspruch gut auf die Reihe bekommen. Ich habe auch größten Respekt davor, aber das war nie meins, wo ich hin wollte. Ich habe es ja dann auch gemerkt durch die Ausbildung einfach in der Tischlerei, was das bedeutet letztendlich, was für ein Aufwand, Arbeitsaufwand, körperlicher Verschleiß in so kurzer Zeit. Ich meine, das waren irgendwie 3,5 Jahre, da habe ich schon gemerkt, Knie und keine Ahnung was, das ist echt heftig. So dass dann bis 60, 67 irgendwas, das war überhaupt nicht in meiner Vorstellung. So, und dementsprechend, wie kam ich darauf? Ja, die hatten jetzt auch nicht die wirtschaftliche Power und auch nicht die Muße, mich da in irgendeiner Form zu unterstützen. Von daher musste ich halt, also der O-Ton war auch, wenn du meinst, du musst jetzt studieren, dann sieh zu, wie du es hinkriegst. Ja, okay. Maschinenbau war echt nicht mein Ding. Das hat mich wirklich abgeturnt, muss ich sagen. Ich habe Respekt vor allen Maschinenbauingenieuren, aber für mich hat es einfach nicht gepasst und ich habe mich da mega gequält mit der Lernerei und dann eben diesen 3 Jobs parallel. Das war nicht cool und ich bin dann über einen Zufall bei Steinway & Sons gelandet. Habe Klavierbauer letztlich da nochmal gelernt, also wurde intern umgeschult, das dauert ein halbes Jahr etwa. Und dann habe ich 4 Jahre Flügel und Klaviere gebaut, schwerpunktmäßig Flügel bei Steinway. Und dann kam die Wirtschaftskrise 2008, 2009. Ich musste damals gehen leider, habe mit 150 anderen Kollegen da die Firma verlassen müssen. Und das war eigentlich für mich so der totale Neustart dann nochmal. Notwendigerweise, weil ja, wirtschaftliche Situation war übel, überall, Kurzarbeit ohne Ende. Ja, Stimmung war am Boden. Ich meine, das hat ja letztlich angehalten, bis Corona kam, waren wir ja immer noch mit den Folgen dieser Krise beschäftigt, zumindest was den Geldmarkt angeht und Zinsniveau und all das. Ich musste mich ja quasi zwangsläufig nochmal neu erfinden, weil es war für mich keine Frage, jetzt zurückzugehen in den Tischlerberuf, weil es eben auch bei Steinway wirtschaftlich sehr interessant war. So, und ich war Ende 20 und für mich war eigentlich klar, also auch wieder so ein Learning für mich im Leben, dass meine Eltern mich letztlich immer darauf gebrieft haben, dass ich in so eine Firma letztlich, in so einer Firma landen muss. Ob das jetzt Airbus ist oder Steinway, sowas in der Größenordnung mit einer betrieblichen Altersvorsorge.
Sicherheit,
genau. Also angestellt, Sicherheit, gute Sozialleistung. Mhm. So. Und das war eigentlich das, was die mir mitgegeben haben. Und ich habe dann gemerkt, okay, Sicherheit gibt's einfach nicht. Und bis dato hatte ich tierisch Angst oder auch Respekt vor der Selbstständigkeit. Und das ist damit, hat sich das total in Luft aufgelöst. So. Und ich habe dann nochmal einen kompletten Downgrade gemacht, was so mein persönliches Leben angeht. Mein Auto einfach nochmal verkauft und so weiter, weil ich sonst die Miete nicht hätte bezahlen können. Ich habe mich da nämlich mit dieser Wirtschaftskrise auseinandergesetzt. Woher kommt das? Was ist da passiert? Warum bin ich meinen Job los? Also wegen was steckt dahinter? Und habe mich dann mit diesem ganzen Finanzvertrieb extrem auseinandergesetzt und festgestellt, ja, es ist halt einfach Vertrieb, im überwiegenden Maße Strukturvertrieb, was mich auch wieder total abgefuckt hat eigentlich, als ich da so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt habe. Ich hatte ziemlich viel Zeit noch, weil ich Kurzarbeit hatte, auch noch Urlaub und all das. Und ich glaube, ich hatte noch so ein knappes Dreivierteljahr bei mehr oder weniger voller Bezahlung, aber saß zu Hause. Und das habe ich genutzt und habe verschiedene Praktika gemacht in Versicherungsagenturen, in Makleragenturen, auch bei einem Family Office, bei einer Privatbank, auch noch bei einer ganz normalen staatlichen Bank. Und habe da für mich so ein bisschen rausgefunden, dass ich gerne frei, also ich wollte in Zukunft dann gerne beraten und der Anstoß, den habe ich gerade schon ausgeführt, woher das kam, diese Motivation, und als ich halt hinter die Kulissen geblickt habe, war es noch mehr mein Ziel, Menschen wirklich zu beraten, wenn ein Produkt, egal was, aus der Finanzwelt in irgendeiner Form zu Kunden XY passt, das dann auch entsprechend natürlich vermitteln, aber immer auf Augenhöhe. Es hört sich vielleicht irgendwie dumm an, aber ich glaube, du kannst das aus deiner Erfahrung auch bestätigen, hoffe ich, dass das so ist, dass wir uns quasi auf einem Level letztlich unterhalten und du ganz alleine in der Lage bist, eine Entscheidung zu treffen für dich. Und das ist das, was ich eigentlich möchte in dem Bereich, dass ich da einfach mit meinen Klienten Dinge diskutiere, bis sie es selber verstanden haben und bis sie mir Fragen stellen können, wo ich mich anstrengen muss, die auch beantworten zu können, dann weiß ich, dass die Entscheidung, wenn sie kommt, auch fundiert ist. Und das ist eigentlich cool. Das mache ich auch bis heute. Es macht Spaß. Da habe ich irgendwann Peter kennengelernt. Peter Schmidt, kommst du ja auch später im Gespräch nochmal drauf. Er wurde auch mein Kunde. Er rief mich an und sagte, oder ich habe jetzt ein bisschen überholt gerade, nochmal kurz zurückspulen. Ich habe bei einem Makler dann letztlich gearbeitet schon. Also du brauchst immer ein Haftungsdach, das ist ganz wichtig in dem Bereich. Und habe parallel dann nochmal zwei Studiengänge gemacht per Fernstudium. Wochenende war Präsenzseminare, zum Glück in Hamburg. Das ging auch nochmal 3,5 Jahre. Und als ich dann alles fertig hatte, habe ich meine eigene Firma gegründet. Dann wiederum 2 Jahre später kam Peter eben in mein Leben. Und das hat dann ja auch wieder Folgen gehabt, nämlich nachdem ich die Dinge, die er mir beauftragt hat, also die Jobs, die ich für ihn zu erledigen hatte, die natürlich auch nochmal extrem vielfältig waren und ganz, ganz viel, was ich vorher noch nie gemacht habe, aber von ihm natürlich auch ein riesen Vertrauen dann an der Stelle bekommen habe, Stück für Stück. Also immer, wenn ich geliefert habe, gab es auch wieder den nächsten Auftrag sozusagen, aber das war einfach cool. Und der hat zu der Zeit, er hat ja mal eine Riesenfirma gegründet, die Peter Schmidt Group. Er ist Designer, wer ihn nicht kennt, kann man ja vielleicht gleich noch mal 1-2 Sätze sagen, aber ansonsten diese Firma halt verkauft schon vor knapp 20 Jahren mittlerweile und hat 2014 noch mal mit einem unserer jetzigen Partner eine Firma gegründet, The Studios. Und The Studios war dann auch mein Kunde am Anfang, ich würde sagen auch so 2 Jahre in etwa, habe ich das als war ein ganz normaler Rechnungskunde für mich. Ich habe von außen beraten und aber tatsächlich schon die Geschäfte auch geführt. Es sind alles Designer, es sind alles Kreative und Peter wollte mich dann gerne im Team haben. Und so bin ich dann 2017 Partner geworden in der Designagentur. Was nochmal wieder mein Leben natürlich völlig auf den Kopf gestellt hat, aber das ist so der Werdegang in Kurzform bis heute.
Ja, mega spannend. Prägt dich oder hat dich diese Arbeit bei Steinways designmäßig auch geprägt? Ich meine, das ist ja eine Luxusbrand, Perfektionisten sozusagen, ist da auch deswegen, warum du und Peter auch irgendwie klar gut eine Ebene gefunden habt? Spielt das irgendeine Rolle?
Oder? Ja, spielt eine große Rolle. Also es hat auch gedauert. Also Peter hat, glaube ich, erst nach einem oder vielleicht 1,5 Jahren, als wir uns kannten, davon Kenntnis bekommen, dass ich eine Ausbildung als Möbeltischler mal gemacht habe. Deswegen muss ich noch diesen Schritt auch zurückgehen. Er liebt mein Gesellenstück. Es ist auch eine witzige Geschichte eigentlich. Ich habe ihm das erzählt, dass ich ein Gesellenstück gebaut habe. Von der Beschreibung fand er es so cool, dass er gesagt hat, wo ist das? Ich habe das noch nie gesehen. Steht das? Das steht ja nicht bei dir zu Hause. Ich sage, nee, das stimmt. Meine Ex-Frau fand das furchtbar. Und hat es verbannt und meine Eltern haben es dann letztlich aufbewahrt und dann hat Peter gesagt, das erobern wir zurück und so ist er auch drauf. Also wir haben in der Agentur Piratenflaggen uns von den Designern kurz an so einem Freitag zeichnen lassen. Da war so ein Totenkopf drauf und irgendwelche wilden Geschichten und wir sind dann mit so einem Sprinter, so einem Mietwagen, den wir irgendwie bei Six besorgt haben, sind wir an diesem Freitagnachmittag zu meinen Eltern gefahren. Die waren auch nicht zu Hause, wir sind wirklich rein ins Schlafzimmer, in dieses Gesellenstück entführt, haben diese Piratenflagge da in den Teppich gesteckt und sind wieder nach Hause gefahren oder nach Hamburg zurück und das war einfach so ein typischer Moment einfach mit Peter und der liebt das halt und sagt, du musst ich hatte ja auch nicht immer, ich war ja nicht immer fein auch mit meinem Werdegang, habe ich dir auch vorhin erzählt, ne, dass ich sage, warum habe ich nicht Schule durchgezogen und gehe immer so diesen schweren Weg gefühlt, aber er hat halt gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Stück von dir und deswegen musst du das auch sehen und du musst auch damit fein sein, weil sonst kommst du nicht voran im Leben. So. Und das nehme ich sehr ernst und Steinway war dann halt der nächste Schritt, was du eben noch gefragt hast. Natürlich ist es auch, es sind Zufälle dann, die aber ja vielleicht auch keine Zufälle sind, ich weiß es nicht. Wir arbeiten ja auch für die Staatsoper Hamburg, fürs Ballett. Ernst Deutsch Theater ist unser Kunde, die Symphoniker sind unsere Kunden, die Bamberger Symphoniker. Also wir haben ganz, ganz viele Kunden auch in der Designagentur aus dem Kulturbereich. Und dementsprechend, ich kenne natürlich da den ganzen Künstlerbetreuer auch von Steinway und so weiter. Also auch da gab es immer wieder natürlich Verknüpfungen jetzt im späteren Leben, die uns dann auch als Agentur sehr geholfen haben. Also dann auch mal Kontakte, die Peter in der Form auch gar nicht hatte oder irgendwas. Also deswegen, und das Schöne, was du gefragt hast, dieses im Detail arbeiten und auf so hohem Niveau, natürlich. Also ich kann mich jetzt, das ist ja das Schöne, ich kann mich jetzt im Design letztlich austoben. Wir arbeiten im Team und jeder darf überall mitmachen. Also das ist auch, glaube ich, so ein bisschen unser Geheimnis in der Agentur, warum wir irgendwie andere Ergebnisse haben als viele andere Agenturen. Das heißt nicht, dass die anderen schlecht sind. Das heißt einfach nur, dass wir auf einem, ja, wie Peter sagt immer, wir sind auf einer anderen Ebene. Und das ist nicht abwertend oder abgehoben gemeint, sondern das ist einfach, dass wir in so einem kleinen eigenen Kosmos sind. Mhm. Ja, und um deine Frage klar zu beantworten, das hat auf jeden Fall eine große Bedeutung, dass ich da bei Steinway war.
Ja, großartiger Kunde von euch, aber als Agentur ist natürlich auch eTribes. Also ihr seid sozusagen der Erfinder auch des eTribes-Logos und des Slogans nochmal da drunter, ja. Entrepreneurs for your business.
Das stimmt.
Sind wir natürlich auch extrem stolz drauf und ja, ziehen wir natürlich auch über Merchandise und so weiter überall durch, aber ist schon, finde ich selber extrem cool. Jetzt hast du ja da in deinem Alltag, also du hast ja die Finanzberatungsgeschichte sozusagen auch beibehalten, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass das zur Seite gelegt ist, bist du Kreativstudio Geschäftsführer. Hast du eine gewisse, also erzähl mal ein bisschen so ein normaler Tag. Also wie viel ist von, gibt's einen normalen Tag bei dir?
Gibt's nicht. Also es ist halt, ich kann mir auch vornehmen, was ich will. Es kommt immer anders.
Ja.
So, ich glaube, das kennt jeder. Je nachdem natürlich, was man jetzt für einen Job hat, wenn du irgendwas machst, wo du einfach weißt, okay, du musst jetzt irgendeinen Berg XY abarbeiten, dann ist das vielleicht nochmal irgendwas anderes, aber nein, es gibt keinen normalen Tag. Also Fokus mittlerweile 100% auf den Studios und das habe ich sehr bewusst auch runtergefahren, was jetzt so meine Beratung letztlich angeht, also meine Finanzberatung, wobei Finanzberatung, auch das weißt du, geht ja weit darüber hinaus. Also es deckt ja letztlich alle Bereiche des Lebens ab. Das ist ja wirklich ich glaube, man kann es gar nicht richtig beschreiben, was da passiert, sondern es ist sicherlich sehr unkonventionell. So. Und das ist, ich würde sagen, also klar, ne, mich rufen Klienten an, mit vielen bin ich auch eng verbunden mittlerweile einfach, weil es eine sehr freundschaftliche, vertrauensvolle Ebene ist. Ich habe jetzt zum Jahresanfang da nochmal für mich auch nochmal klar definiert, wie und wen ich da zukünftig auch weiter betreue, weil ich das sonst nicht leisten kann. Also es gibt ein paar Verpflichtungen logischerweise, weil ich ja auch da, es gibt immer Haftungsthemen, wenn du im Finanzdienstleistungsbereich einfach berätst. Das heißt, da kannst du nicht einfach sagen, ja, danke und tschüss, sondern da gibt's einfach Dinge, dafür steht man auch dann in Zukunft einfach zur Verfügung, wenn da noch Fragen kommen und all das. Das heißt, das passiert wahrscheinlich einmal am Tag, vielleicht alle zwei Tage oder es gibt mal einen Tag, wo mich irgendwie vier Klienten anrufen und einfach ein paar Fragen haben oder ein konkretes Anliegen. Ansonsten ist der Fokus komplett auf der Agentur mittlerweile.
Mhm. Denkst du, hast du das Gefühl, das ist dieses bisschen Sicherheitsbedürfnis, was deine Eltern dir noch mitgegeben haben, dass du es auch nicht komplett aufgibst?
Finanzen? Das ist eher, hat mit meinem extrem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein zu tun, was auch nicht immer, ist immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil ich glaube, dass ich selbst immer ganz hinten stehe bei mir auf der Agenda und das ist natürlich für einen persönlich nicht immer das Beste, wenn du alles tust, um irgendwie, ja, wenn du versuchst, alles einfach ständig zu handeln und zu regeln. So. Nein, das ist hat damit zu tun, dass ich ein Versprechen gegeben habe, auch Menschen wie dir. Ich sag dir jetzt nicht, danke für dein Vertrauen in den letzten zwei Jahren, für das, was wir zusammen gemacht haben und ab jetzt lass dich mal wieder schön bei der Haspa verarschen. Das ist nicht mein Stil. So. Das heißt, das würde ich nicht machen und dementsprechend stehe ich da zu meinem Wort und werde da auch, solange es mich gibt und ich in der Lage bin, werde ich da auch zur Verfügung stehen.
Ja.
Egal, was ich in Zukunft mache.
Wie involviert ist der Peter noch bei euch?
Schon, also ich habe täglich Kontakt mit ihm, also 7 Tage die Woche und auch zu den wildesten Uhrzeiten. Ist ein extrem freundschaftliches Verhältnis einfach entstanden oder auch ein, ja, es ist so ein bisschen, weißt du, es kann man nicht richtig beschreiben. Peter hat das auch mal versucht, unser Verhältnis zu beschreiben, ist nicht machbar. Also ich glaube, er ist sowohl für Marcel und seinen anderen Partner in der Agentur, Designer auch, und mich ist er sicherlich Vaterfigur. Er ist natürlich ein gutes Stück älter, aber er bleibt ja frisch im Kopf, weil er sich, für ihn sind wir auch jung, auch wenn wir uns gar nicht mehr so jung fühlen teilweise, So, aber wir haben natürlich auch 20-jährige Mädels und Jungs bei uns in der Agentur, mit denen Peter auch noch arbeitet. So, das heißt, er hat jetzt tatsächlich, ich meine, er wird 84 in diesem Jahr, er steht uns immer zur Verfügung, wenn wir Fragen haben, wenn wir sagen, Peter, das oder irgendwas fehlt uns, wo ist der Hänger, warum ist das nicht so geil, wie wir es brauchen oder gern hätten, dann hat er immer noch diese unfassbare Klarheit, auf den Punkt zu benennen, was daran scheiße ist oder wo es mangelt oder wie es besser wird oder einfach einen ganz anderen Blick. So, das glaube ich, kann man auch nicht lernen. Was man lernen kann von ihm, ist sicherlich Stil, eine Denkweise, aber das, was er im Kopf hat, hat halt nur er im Kopf. Mhm. So, und du hast deine Skills, ich habe meine, und das ist eben bei ihm eine besondere Gabe. Also er hat einen festen Tag im Atelier, wo er mit Marcel und mir dann auch immer wir sind ja alle drei gleichberechtigte Partner, wo wir immer unsere Gesellschafter-Meetings halt machen, einmal die Woche, wo wir ganz konkret unsere Themen besprechen, wo wir ihn auch abholen, woran wir gerade arbeiten, was uns vielleicht auch gerade auf der Seele brennt oder einfach ein Brainstorming auch und auch einfach, dass er weiter auch dabei ist und auch Bestandteil und nicht nur irgendwie auf dem Papier, sondern wirklich auch physisch da ist. Und dann gibt es Tage wie heute, er kommt heute Mittag nochmal wieder rein, ist gerade mit unserem Assistenten unterwegs, macht so ein paar Besorgungen für sich und kommt danach nochmal ins Atelier heute Nachmittag, arbeitet mit Marcel noch ein bisschen an einem Projekt, auch im Kulturbereich heute. Also es ist sehr, ich würde sagen, so 2-3 Mal die Woche ist er auf jeden Fall auch noch in der Agentur, immer so ein paar Stunden. Und ansonsten telefonieren wir oder ich fahre mal kurz zu ihm rüber. Oder also der Austausch ist immer und am Wochenende, wenn es nur ist, wie geht's dir, ist alles gut?
Cool. Ja, sicherlich mega spannend, weil er ist ja echt eine Ikone einfach, ne, in Deutschland. Also es ist so.
Ja, also der einzige Designer aus Deutschland, der es ins Museum of Modern Art zum Beispiel geschafft hat, ne, mit dem ersten Flakon für Gisander. Ja, auf jeden Fall. Also
kannst du erstens da noch mal ein bisschen vertiefen, worauf ich hinaus will, ist jetzt, keine Ahnung, Peter ist 84 Jahre alt, du hast sehr viel schon gesehen. Hat sich gerade, wenn ihr in Richtung Kreation geht, Digitalisierung gibt's ja noch nicht so lange sozusagen, merkst du da eine gewisse Veränderung oder auch in euren Diskussionen jede Woche mit drei Leuten, preschen da Welten aufeinander und findet ihr relativ einfach immer einen Konsens? Also weil wir erleben das ja, wie schnelllebig Medien sind, wie inflationär Content ist. Ne? Du nimmst was auf und in 10 Minuten sozusagen hast du es eigentlich auch wieder vergessen. Und keine Ahnung, ich stelle mir auf jeden Fall vor, Peter kommt halt aus einer Generation von, der macht sich wochenlang Gedanken, fokussiert sich auf ein Stück, das kommt dann ins Museum of Modern Art sozusagen. Ne? Also es sind ja schon auch mal große Unterschiede. Diskutiert ihr das? Oder ist das ein Thema bei eurer Kreation und Schaffung?
Ehrlicherweise nicht.
Also da habe ich mir zu viele Gedanken.
Ja, es ist sehr unkompliziert. Und es ist auch tatsächlich gar nicht, also was du gerade sagst, natürlich gibt es Dinge, wochenlang Gedanken ist nicht, oder sich wochenlang Gedanken machen ist nicht Peter. Also das geht sehr zügig in seinem Kopf vonstatten. Dann kommt es auf Papier und dann natürlich heute auf den Rechner. Ne? Oder früher hat er tatsächlich unfassbar viele Modelle gebaut. Er ist mit riesen Koffern zu den Kunden geflogen. Und wenn es nur Zigarettenschachteln waren, dann hat er 3 Koffer Zigarettenschachteln gehabt, die einfach ja so aussahen, wie sie dann aussehen sollen später als Modell. Das wird heute in der Präsentation gezeigt. Ne? Aber nein, also wir haben keine Schwierigkeiten, dann einen gemeinsamen Nenner zu finden oder irgendwas. Das geht sehr zügig.
Ne? Ja, mega cool. Jetzt hast du ja schon von deinem Werdegang auch über die Finanzen hin zur Agentur, aber es gibt ja doch so ein paar weitere Dinge in deinem Leben, insbesondere auch im physischen Bereich. Also als ich das erste Mal bei euch war, stand überall Kaffee rum. Beim letzten Mal zu Weihnachten gab es die Flasche Korn. Was passiert denn da immer da bei euch?
Ja, es ist, glaube ich, weil wir, der Kopf ist ja einfach 24/7 irgendwie an. So, und wenn man, wir haben halt ein Faible erstmal natürlich für aus unserer Sicht schöne Dinge, also schönes Design, also auch irgendwie Sachen schöner machen. Und dabei entsteht natürlich auch immer irgendwas, keine Ahnung. Also so kam halt, also ich würde vor dem Kaffee war es eine Seife, das war eine Weihnachtsaussendung. Und da kam Marcel und meinte, ey, wäre das nicht cool, wenn wir dieses Jahr, wir hatten das Jahr davor, hatten wir so eigene Duftkerzen mal gemacht, die haben wir mit unserem es gibt so einen Chemiker, der Düfte auch für unsere Kunden letztlich anfertigt. Und mit dem hatten wir eh gerade Kontakt, da haben wir so eine eigene Duftkerze gemacht. So, dann in dem Jahr danach sagte Marcel halt so, ja, habt ihr Bock auf Seife? Ich hätte Bock auf eine richtig schöne fliegende Seife, vor allem eine Kernseife, also eine Handseife, nicht aus der aus dem Spender, sondern wirklich wieder dieses Erlebnis des sich Reinigens und Waschens. Und daraus ist dann so eine japanische Route eigentlich entstanden, mit so einem ganz speziellen, mit einer Verpackung natürlich, alles heute nachhaltig, löst sich komplett auf wieder und so weiter. Das ist ganz wichtig natürlich mittlerweile auch für die meisten unserer Kunden, aber eine spezielle japanische Falttechnik, in die dieses Stück Seife dann eingepackt war. Und das haben wir als Aussendung dann zu Weihnachten gemacht. Das war eigentlich, damit war es für uns erledigt. Und sind wir, ich glaube, nächste oder übernächste Woche wird eine Lizenzvereinbarung mit einem unserer größten Kunden unterschrieben. Die liegt uns jetzt vor, prüfen wir, beziehungsweise schaut natürlich auch noch mal jemand drauf, der es richtig versteht, weil es ist auch nicht unser Kerngeschäft. Und dann werden wir diese ganze Geschichte wirklich richtig in den Markt bringen. Also wir sind Lizenzgeber und natürlich auch designverantwortlich in Zukunft. Aber es wird eine richtige Pflegeserie jetzt draus. So. Und das ist dann wirklich total zufällig entstanden. Das, was du eben angesprochen hast, der Kaffee, das ist leider so ein bisschen, das war ein hartes Learning. Das weißt du ja auch, haben wir schon mal drüber gesprochen. Kam ein Kunde von uns letztlich auf uns zu und fragte, ob wir ihm helfen würden, einen eigenen Kaffee zu gestalten, also den ganzen Design-Part da zu übernehmen. Und am Ende sind wir Partner geworden, haben aber leider da ein paar Anfängerfehler gemacht. Also ein geiles Produkt. Aus unserer Sicht ein toller Kaffee, also haben uns da richtig mit auseinandergesetzt, diverse Tastings und Schulungen in Lübeck gemacht und so weiter mit diversen Kaffeeröstereien. Und derjenige, der den Kaffee für uns macht, ist Vize-Röstweltmeister, ich glaube 2017, also auch aus der Speicherstadt, ein cooler Typ, aber es ist auch einfach ein geiler Kaffee. Wir haben die Hippo-Population damit auch unterstützt. Also mit jeder verkauften Packung geht wieder, ich glaube, 1 Euro an eine Foundation, wo eben Hippos unterstützt werden, Flusspferde, weil die sind noch nicht vom Aussterben bedroht, aber es geht halt leider in die Richtung so. Also wir haben da an vieles gedacht, aber haben dann halt uns auf so ein Verkaufsangebot eingelassen, was am Ende nicht durchgezogen wurde, leider. Und dadurch lag das Ganze ein bisschen brach. Was sehr schade ist, aber wir sprechen immer auch mit unserem Partner natürlich, wie wir das wieder reaktivieren können, weil wir einfach an dieses Konzept, was dahinter steht, glauben. Und was du gerade gesagt hast, Korn, ja, das ist unser aktuelles Baby und ein Learning aus dem Kaffee. Deswegen ist schon wieder, was eigentlich mein Leben auch so prägt, dass alles, was man macht, auch für irgendwas wieder gut ist. Oder wenn man ein bisschen esoterisch drangehen möchte, hat das alles auch einen tieferen Sinn.
Du meinst, die Dorfpartys mit dem Korn Cola damals hatten doch einen Sinn.
Ja, es ist halt im normalen Leben, woran wir uns ja fast gar nicht mehr erinnern, was ist normal, war ich auch zum Ausgleich nicht unregelmäßig in diversen Bars nach Feierabend oder auch sonst zu jeder späteren Stunde. Und dann ist natürlich so dieses Getränk, was man ständig irgendwie dann zu sich nimmt, nachdem man, keine Ahnung, beim Essen vielleicht einen Wein getrunken hat oder auch ein bisschen mehr, überlegt man, okay, was nimmt man jetzt noch? Und dann landet man zwangsläufig häufig, zumindest ist das so meine oder unsere Erfahrung, beim Gin Tonic. So, und der ist, ja, unfassbar ausgereizt und ich glaube, da braucht man nicht mehr anfangen und jetzt noch einen eigenen Gin machen. Gibt's immer noch, machen immer noch viele, aber wir glauben halt nicht dran, dass das noch wirklich Sinn macht, wenn man wirklich ernsthaft auch einen gewissen Erfolg noch haben möchte. Ich glaube, da sind einfach die Züge abgefahren. Aber wir haben halt auch wieder zusammengesessen irgendwann, keine Ahnung, wie das kam. Nils war sogar dabei noch und haben uns unterhalten, was kann denn das nächste Ding sein? Also was kommt nach Gin? Es gibt ja immer irgendwie, Jägermeister war mal Brechmittel, wie mir ein Freund kürzlich erzählt hat, der jetzt fast 60 ist, der sagte zu mir, er hat auch einen Club gehabt zu der Zeit, als das Jägermeister wirklich der letzte Abfuck war und er konnte gar nicht glauben, dass das auf einmal so populär wurde und das Innengetränk überhaupt.
International.
Ja, absoluter auch, ja. Wahnsinn. Und deswegen haben wir einfach unsere Gedanken mal richtig fliegen lassen und sind auf Korn gekommen. Also klar, Rum ist aber auch wieder ein bisschen schwieriger in der Herstellung und so weiter. Gibt auch ein paar Hamburger Rums jetzt gerade, die jetzt an den Markt kommen. Whisky, ja, aber auch steht richtig was dahinter und so im Spirituosenbereich. Wodka gibt's halt auch coole Labels, die schwer zu knacken sind, aber Korn fanden wir ein Roggenkorn extrem interessant, weil wir, also den kannst du halt auch extrem gut mischen. Wir sind gerade dabei, auch so einen Signature-Drink zu entwickeln. Wir haben diesmal auch eine Firma gegründet rechtzeitig, anders als beim Kaffee. Haben eine Geschäftsführerin, die wirklich 100% ihrer Leistung auch da reingibt. Das ist auch so ein bisschen, ist jetzt nicht ein Marketing-Trick oder irgendwas, sondern wir wollen einfach Korn salonfähig machen. Und da war eine unserer Fragen, wie geht das? Korn hat ja auch ein bisschen schlechten Ruf oder ist ein bisschen in Verruf. So ein Dorf, so ein Bauern, du hast es eben auch gesagt, Dorfpartys, Bauerngetränk oder irgendwie, ja, nicht cool. So. Und wir sind aber der Meinung, mit dem richtigen, klar, Marketing ist da entscheidend, aber es muss auch ein geiler Inhalt sein. Ich glaube, das haben wir geschafft. Das ist ein sehr, sehr milder, sehr, sehr für uns wohl schmeckender Korn, ohne jetzt hier den Alkohol bis in den Olymp zu loben. Aber ja, wir sind davon überzeugt. Und dadurch, dass es eine Frau einfach auch als Gründerin nach vorne bringt, die auch gut vernetzt ist im Gastrogewerbe und auch Erfahrung hat in dem Bereich, glauben wir, dass das wirklich funktionieren kann. Also wir sind überzeugt von unserem Paket und wir möchten, dass das Korn der nächste heiße Shit wird und werden unseren Teil dazu beitragen.
Mega cool. Woher kommt der Name?
Ist entstanden. Ich glaube, ich kann dir in den Notizen irgendwie gefühlt 150 Namen zeigen. Die Lotse war dabei. Ich weiß nicht, ich glaube ehrlicherweise, also es ist einfach in so einem Brainstorming entstanden. Es kamen ganz viele Namen an die Tafel sozusagen. Und da hatten wir ein paar Favoriten und da muss man natürlich auch gucken, was ist frei. Wir hatten auch noch irgendwie Düvel, glaube ich, also so Teufel auf Plattdeutsch oder Deibel, glaube ich, auch. Das fanden wir auch irgendwie in der Zeit lang ganz geil, aber da gab es dann in Belgien ein Bier, glaube ich, was uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und der Lotse, das hat dann irgendwie Form angenommen. Also es war irgendwie die Story dann auch mit Hamburg und Norddeutschland, Korn aus Norddeutschland und so weiter im Ursprung. Ja, es hat es rund gemacht für uns. Mhm.
Also. Der Name ist cool, finde ich, passt total zur Hamburger Story. Ihr habt das in dem Packaging, gerade wenn man sich das die Flasche anschaut, so die Figur sozusagen da drauf. Ich habe auf jeden Fall aktuell, mache ich eben die Erfahrung, ich beobachte das ganz, ganz spannend, diese ganzen kleinen Marken, die da quasi überall erscheinen, inwieweit die tatsächlich auch sehr viel schneller groß werden als früher wahrscheinlich Marken. So, ne? Also ich glaube überhaupt gar nicht mehr daran, dass oder ich glaube ganz fest daran, dass Produkte Marken werden müssen, also es aus einer Markenbrille eine Produktentwicklung passieren muss, weil es einfach aktuell auf den Trend passt, dass Konsumenten wissen wollen, wer steckt dahinter. Also weil das Angebot ist ja gigantisch groß, ne? Von 2,99 € Korn sozusagen bis, keine Ahnung, 100 €. Und irgendwo brauchen die Konsumenten ja Guidance sozusagen. Ne? Und das kombiniert mit dem ganzen Thema Influencer-Marketing, Instagram und Co. und so weiter, sehe ich halt, egal ob es eine Sportbrand ist, Klamotten, Food und so weiter, überall ist es, okay, wenn ich diese Story geil finde, dann interessieren mich so rationale Dinge wie, ist das jetzt 10 € teurer oder billiger, interessieren mich halt nicht mehr, ne? Sondern ich gehe sogar, keine Ahnung, ich order das in einem komplizierten Online-Shop, obwohl ich irgendwie bei Edeka tatsächlich irgendwie zur Flasche greifen kann. Mhm. Das finde ich mega spannend, wie sozusagen dieser, wenn man das als Market direkt denkt, so, ne? Hebelt man tatsächlich andere Mechaniken sozusagen aus, ne? Ja. Und kann man, glaube ich, echt heutzutage ganz schnell auch gegen die Großen, ist jetzt vielleicht im Kornbereich noch nicht so richtig da, kann man echt ganz gut anstinken sozusagen.
Ja, ich glaube auch, dass das Team einfach klug zusammengestellt ist. Also wir haben Alex dabei von Foodist, den Gründer, den kennst du ja auch, der natürlich seine Skills hat, genau in dem Bereich, den du gerade auch beschrieben hast, der ganze Online Vertriebskanäle, ob es jetzt Amazon ist oder eben halt über Foodist auch direkt. Dann eben unsere Geschäftsführerin mit ihrem Background in der Gastro und uns als Markenmonster, sage ich mal. Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Paket für dieses Vorhaben.
Ja, das also glaube ich.
Stimme ich dir zu.
Echt mega cool. Also ich finde es super, dass ich bin kein Produktmensch. Ich habe immer das Bedürfnis, Produkte erfinden zu wollen, weil ich das Gefühl habe, es gehört irgendwie dazu. Ja. Ich war schon immer Dienstleister, seitdem ich 15 bin, und irgendwie zieht es mich da immer hin, irgendwie so ein Produkt, aber das Konstrukt drumherum, ich glaube total daran, du schaffst es in einer Person auch gar nicht, ne? Also wirtschaftliche Gedanken, Produktgedanken, Markengedanken, das muss ich halt quasi als Team quasi auch ergeben. Aber ich find's mega cool, dass du oder ihr euch einfach dann diese Zeit nehmt, so, ne? Also diese, ja, diese, ein Bewusstsein dafür habe, diese Gedanken aufzunehmen und sage, hey, cool, wir sprechen gerade über Korn, wollen wir da nicht, wollen wir das vertiefen sozusagen, ja, ne? Und einfach nicht in so einem Hamsterrad des Daily Doings, ich habe keine Zeit, ach komm, packen wir an die Seite und so weiter, ne? Sondern dass ihr euch die Zeit nehmt, das glaube ich. Kreativprozesse, ne? Also ich meine, seid ihr da gewohnt.
Ja, ja, wir sind auch jetzt am Überlegen, seit Jahresanfang, ich meine, der erste Monat ist auch schon wieder rum. Was gründen wir dieses Jahr für eine Firma? Das ist gerade so ein bisschen, ja, haben wir an die Wand geschmissen und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Also Köpfe rauchen schon wieder heiß.
Was ist der Antrieb dahinter?
Ja, ich glaube, das ist ehrlicherweise eine ganz schwierige Frage. Es ist so, was ist der Antrieb? Also nicht einzuschlafen, keinen Stillstand irgendwie zu erleiden, irgendwie, wie du eben auch gesagt hast, einfach im Kopf immer weiter zu machen irgendwie. Also ich kann es dir nicht richtig auf den Punkt beantworten, leider. Also es ist irgendwie, ich kann es nicht wirklich steuern. Jetzt kann ich von mir nur sprechen. Also ich kann jetzt nicht sagen, also ne, ich weiß jetzt nicht, wenn ich mit Marcel überlege, was jetzt sein Antrieb ist. Aber bei mir ist es, keine Ahnung, muss glaube ich, ist irgendwie tief verwurzelt. Ich glaube, ich habe einfach Bock. Ja, hier euer Office zeigt es einfach im allerbesten Maße. Also wirklich weit zu blicken, sich keine Grenzen irgendwie zu setzen und immer Augen und Ohren offen zu halten, weil es irgendwie 8 Millionen Chancen gibt. So. Also vielleicht ein bisschen das Gefühl, nichts liegen zu lassen, also jetzt gar nicht wirtschaftlich irgendwie auf Kohle gemünzt, sondern ja, irgendwie weit denken ist irgendwie ganz wichtig. Weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen auch Peter geprägt, der mir da irgendwie unterschiedliche Beispiele genannt hat, als wir uns so kennengelernt haben, da habe ich natürlich auch viel mitgenommen, so von seinem Gedankengut.
Und dann machen. Und das hast du im Handwerk gelernt.
Ja, das ist ja wirklich ein Motto, ich glaube, das kannst du auch so bestätigen, ist einfach machen. Das ist ganz, ich weiß so, ich höre so oft im Daily Business irgendwie, ja, geht nicht, geht's nicht, dies, das, dieses ganze Gelaber, was alles nicht geht und wie schwierig alles ist und keine Ahnung, ob es Corona ist oder was auch immer, aber es muss einen Weg geben daraus, so, oder anders denken. Ich habe auch 2 Wochen letztes Jahr im März oder wann der erste Lockdown kam, eine tiefe Depression gehabt, habe exzessives Daydrinking betrieben und mich nahezu wirklich im wahrsten Sinne runtergerockt, um einfach, ja, um dann auch wieder aufstehen zu können. Also es hört sich total banal und vielleicht auch dumm an, aber man bekommt halt, je nachdem, wie weit man sich auch aus dem Fenster lehnt, immer wieder ein paar an die Backen oder sogar im schlimmsten Fall ein paar in die Fresse. Und du musst einfach wieder aufstehen und weitermachen und im Idealfall einmal häufiger, als du hingefallen bist.
Ja, mega cool. Aber das würde ich gerne stehen lassen, glaube ich, an der Stelle. Finde ich optimal nochmal auf den Punkt gebracht und zeigt tatsächlich einfach fast alles nochmal ganz gut zusammen, was für einen coolen Werdegang du bis da hingelegt hast. Und ich freue mich ganz, ganz doll darauf, die nächsten Jahre zu beobachten, was du und ihr und so weiter da alle noch an den Start bringt und wie unkonventionell und wie ihr einfach macht. Das finde ich extrem cool.
Ja, vielen Dank. Danke dir. Also
Arsten, an der Stelle, ja, danke dir auch für deine Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Gerne. Bis bald.